Hallo, liebe Freunde der Galerie Kavisamba. Ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen, AutorInnen und MusikerInnen unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. In dieser Episode treffe ich mich mit Susi Bohm aus dem kleinen roten Haus. Susi Bohm. Als freischaffende Künstlerin 1982 erste Ausstellung. In ihrem kleinen roten Haus gestaltet sie Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und Radierkurse. Radier- und Zeichenkurse auch für Kinder. Ihre Künstlerbücher und Leporellos sind aus handgeschöpftem Papier. Unter anderem auch aus Hanshi-Papier und Lachsleder. Papyrus gewinnt sie aus Obst und Gemüse. Ausstellung gestaltete sie auf Föhr, Usedom, Berlin, Glinde, München, Lübeck, Hamburg, Bremen, Offenbach und vielen anderen Städten. Mit Büchern war sie auf den Buchmessen in Frankreich, Hamburg und Italien vertreten. Bevor wir in das Interview mit Susi Bohm einsteigen, stellt uns Susi Bohm ihr kleines rotes Haus erstmal vor.
Es war einmal ein kleines Haus. Es versteckte sich hinter den alten Bäumen und Sträuchern, denn es schämte sich sehr. Und die einstmals weißen Wände waren fleckig und rissig und die kleinen Fenster blickten stumpf und traurig und in dem riesigen Rehdach hervor. Das kleine Haus träumte von alten Zeiten. Da hingen in seine Diele die frisch geräucherten Würste und Schinken, deren köstlicher Duft das Haus erfüllte. Wie heimlich war es an den langen Winterabenden, wenn Mensch und Tier zusammen am wärmenden Feuer saß. Eines Tages nun, es war ein grauer Wintertag, hielten zwei Autos auf dem Hof. Das kleine Haus hätte sich am liebsten noch kleiner gemacht, ahnte es doch, was jetzt kommen würde. Es waren schon oft viele fremde Menschen hier gewesen. Die rissen dann die Fenster und Türen auf und steckten überall ihre Köpfe hinein, klopften an den Wänden herum und stolperten über den Boden. Letztendlich rümpften sie ihre Nasen. Hier riecht es aber komisch. Nein, das kleine Haus gefiel ihnen nicht. Es war so dunkel und roch muffig. Ach ja, seufzte das kleine Haus und schien tatsächlich noch kleiner zu werden. Jetzt geht es wohl mit mir zu Ende. Sind doch schon viele meiner Freunde aus der Jugendzeit der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Weiter. Doch plötzlich glaubte das kleine Haus, es habe geträumt. Hatte da nicht eben eins der Menschenkinder gesagt, genau das ist mein Haus. So habe ich es mir immer vorgestellt, mein Traumhaus. Dem kleinen Haus wurde fast schwindelig vor Glück. Es reckte und streckte sich und versuchte mit den halbblinden Fensterscheiben zu blinzeln. Und es hoffte, dass ein Sonnenstrahl sich hindurchstahl, um etwas Licht in sein düster Inneres zu bringen. Dann, als die Menschen wieder fort waren, verfiel es erneut in Schweigen und Einsamkeit. Aber es war nicht mehr so traurig und mutlos. Gab es doch jemand, der es mochte und vielleicht eines Tages? Das kleine Haus schalt sich selbst töricht. Doch schon am nächsten Tag hielt ein kleines schwarzes Käfercabrio vor der Tür. Heraus sprang die neue Freundin, sah das kleine Haus ganz verzückt an und schloss dann eilig die Tür auf. Das kleine Haus seufzte vor Erleichterung, sodass seine alten Eichenbalken ordentlich knackten und knarrten. Die kleine Frau blieb wie angewurzelt stehen und starrte entsetzt auf die Bodenluke. »Ich muss vorsichtiger sein«, sagte sich das kleine Haus, »damit ich meine kleine Freundin nicht verängstige. Menschen sind seltsame Wesen«, das wusste das kleine Haus. Wenn es sich so richtig dehnte oder den Wind mit den Türen und Fensterläden spielen ließ, sprachen die Menschen erschreckt und voller Angst von Spuk und Geister. Einfach unverständlich, fand das kleine Haus. Waren doch die Geister jahrelang seine einzigen Freunde gewesen. Immer standen sie ihm mitfühlend, tröstend und heiter zur Seite. Erleichtert stellte jetzt das kleine Haus fest, dass die kleine Frau den Kopf schüttelte und lachte. Ja, und von nun an kam sie täglich, mal mit, mal ohne Familie. Da waren drei Kinder, die neugierig überall herumkletterten. Und ein zottliger Hund, der 1000 Nasen zu haben schien. Und ein großer, schnauzbärtiger Mann. Letzterer klopfte, kratzte, bohrte und maß an dem Haus herum, dass es sich vorkam wie ein Menschenkind beim Onkel Doktor. »Mein Gott, ich lebe wieder. Jetzt wird alles gut«, flüsterte das kleine Haus und blickte erstaunt auf ein Meer kleiner weißer Blumen vor seiner Tür. Die hat es vorher in seiner Abgestumpftheit gar nicht bemerkt. Und es schien, als würden die kleinen weißen Schneeglöckchen ihm freundlich mit ihrem weißen Köpfchen zunicken. Die Abendsonne ließ die winzigen Fensterscheiben in dem kleinen roten Haus golden aufblitzen. Hoch oben vom Dachfirst erklang das Abendlied der Amsel. Und an den Ufern des Baches leuchteten aus dem satten Grün des Buchsbaumes heraus die goldgelben Blüten der Gauklerblume. Die reifen Früchte der Vogelbeere wetteiferten mit dem Rot des Hauses. Kosmea, Malven und Sonnenhut drängten sich dicht am Gartentor. Und dann der Fingerhut. Wo er ein Plätzchen zum Wachsen findet, macht er sich breit. Ein Meer von rosa-violetten Glöckchen wiegt sich im Abendwind. Wie ein Märchen flüsterten sie, ein richtiges kleines Märchenhaus. Ach, wie war das kleine Haus nun wieder stolz. Es besah sich von außen und innen und konnte nicht aufhören, sich selbst zu bewundern.
Hallo Susi, das ist ja eine wirklich schöne Einleitung. Wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Woher nimmst du deine Inspiration?
Also eigentlich schöpfe ich auch aus meiner Vergangenheit, Kindheitserinnerungen, was ich so erlebt habe, oder aber auch aus unserem kleinen roten Haus und dem Garten und eigentlich alles, was mich so umgibt.
Was wolltest du als Kind mal werden?
Als Kind? Ja, da wollte ich gerne Schneiderin werden. Oder Friseurin. Und mein Vater war entsetzt.
Wie bitte?
Mein Vater war entsetzt.
Ach so. Warum?
Der hätte gerne gesehen, dass wir alle Künstlerin durfte ich nicht werden. Er war ja Künstler, Musiker. Wir mussten alle Geld verdienen. So. Und deswegen wollte er gern, dass ich Buchhalterin werde. Mhm. Und da habe ich gesagt, da gehe ich lieber auf den Bauernhof. Und habe immer gemalt, immer gezeichnet, ja,
also,
gemalt, immer,
also schon, ständig. Schon als
von
Kind
Kindheit
hast du,
an, ja. Immer. Mhm.
Was war dein liebstes Schulfach?
Mein liebstes Schulfach war Musik, Zeichnen und Geschichte.
Welche besonderen Fähigkeiten hattest du?
In der Schule?
In der Schule oder welche besonderen Fähigkeiten hast du jetzt? So, was macht dich aus?
In der Schule konnte ich gut singen. Ich kann gut Leute trösten, denen es ganz schlecht geht. Das konnte ich schon immer. Hm. Also ich weiß nicht, ob das eine besondere Fähigkeit ist oder so, aber ich bin unwahrscheinlich sensibel wahrscheinlich.
Ja.
Weiß nicht. Mhm. Also ich habe ganz viel schon erlebt, die zu mir immer kamen,
ja,
und ich mich immer gewundert habe, denn ich habe so die Einstellung, es geht immer irgendwie weiter und man muss immer gerade ausgucken nach vorne und keinem kann es so schlecht gehen, dass es nicht auch mal eine Besserung geben kann. Nicht? Mhm. Und das, glaube ich, ist so eine, ja, kamen viele auch Fremde, die mich irgendwo kennengelernt haben. Mhm. Und dann kamen sie hier an und sagten, ich habe das, ich habe das. Und
also man gewinnt schnell das Vertrauen zu
genau.
dir.
Ja.
Mhm. Ja. Was treibt dich an?
Was treibt mich an? Oh, das weiß ich nicht. Ich kann nie aufhören. Ich weiß gar nicht, was mich so richtig antreibt. Ich muss auch immer irgendwas haben. Deswegen fand ich Corona so gut. Da hatte man ganz viel geschrieben immer. Ich habe immer ganz viel Gedanken und ganz viele Geschichten im Kopf. Der ist so voll. Das kann ich alles gar nicht entweder zu Papier bringen oder malen. Ich fange dann auch ganz viel an.
Ja, wenn man sich hier so umschaut, dann sieht man auch, dass du ständig irgendwie mit irgendetwas beschäftigt bist. Der Raum, in dem wir hier sitzen, ist es deine Radierwerkstatt?
Ja.
Ja.
Genau. Ich habe neben unserem kleinen roten Haus standen mal Hühnerställe, ganz schreckliche, und die hat Charlie alle umgebaut mit Grasdächern und so, und das ist jetzt mein Atelier mit angrenzender Radierwerkstatt.
Ja.
Und hier wird radiert, gemalt, Papier geschöpft und aus Obst und Gemüse Papyrus gepresst.
Ah ja.
Steht hier alles rum.
Ja, wenn man hier so sitzt, also dann wird man nicht müde zu gucken, was es hier so alles zu sehen gibt. Also da sehe ich so Köpfe, auf denen Hüte gesetzt sind.
Ja.
Hüte
aus Lachsleder.
Aus was für ein Leder?
Aus Lachsleder.
Aus Lachsleder.
Und das andere ist aus Hanji-Papier. Da habe ich gelernt, wie man das in Korea gelernt, wie man Hanji-Papier selber macht. Also zum größten Teil habe ich das gekauft, aber ich kann es auch selber machen.
Und was ist Hanji? Ist
Hanji-Papier,
eine Pflanze? Oder?
Hanji-Papier ist handgeschöpftes Papier, meistens aus einer Maulbeerpflanze.
Blaubeer?
Maulbeer.
Ach so,
aus einem Maulbeerbaum.
Mhm.
Und also ein Pflanzenpapier. Und das wird behandelt, als wenn du filzt. Also man nimmt das Papier, knüllt das so ganz zusammen, so der Länge nach, und dann taucht man das ins Wasser.
Mhm.
Und dann wird das hoch abgestreift, das Wasser, und dann wieder quer rein. Und das dauert so eine halbe Stunde.
Mhm.
So. Und dann kannst du das trocknen und dann ist es ziemlich reißfest. Also ich habe auch draußen einen Mantel genäht, das habe ich auch früher
auch immer.
Auch
aus dem
gleichen? Auf Ausstellung hatte ich das immer an.
Ja.
Das war ganz witzig. Ja, das ist eine tolle Sache.
Mhm. Ja.
Und hinter dir die Püppchen, die da hängen und so, das ist alles aus Hanji-Papier.
Mhm.
Das ist.
Und ist es sehr widerstandsfähig? So,
du kannst den Hut gerne mal anfassen, den weißen. Das ist so, das kann man so tragen, das ist... Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich in den Regen komme, dann hängt der vielleicht ein bisschen durch. Aber ich habe das schon mal hinterher gewaschen und nass gemacht und wieder aufgehängt, in Form gebracht.
Ja.
Und dann ist es wieder gut, ne?
Ja, ja.
Also Papier ist Papier.
Ja, ja.
Aber in Nepal oder was weiß ich, haben sogar die Bauern früher aus Papier, Shifu heißt das, haben die Kleider genäht, Umhänge, und das haben sie sogar im Regen getragen, ne?
Ja.
Vor 1000 Jahren und länger.
Das wäre ja jetzt in der heutigen Zeit ja eigentlich wieder top aktuell, ne?
Ja.
Also
wenn du, also bei uns kennt man das ja nicht so, aber ich war ja in der Japma drin und dann dadurch bin ich ja nach Korea gekommen. Und da ist diese alte Technik ja noch sehr verbunden, nicht? Also die machen Möbel aus Papier und was weiß ich, und lackieren das dann und ganz entzückende Sachen.
Ja.
Und dann siehst du Ausgrabungen und dann findet man so von 2000 Jahre altes Gewand aus Papier mit Silber- und Goldfäden, nicht? Also die einfachen Leute haben das so getragen, aber die Könige oder Kaiser haben dann das so durch mit Silberfäden und Goldfäden durchwirkt. Das ist eine tolle Sache irgendwie, ne?
Wann begann dein Interesse für diese Art Kunst?
Mit dem Papier und so.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Papier schon immer geliebt. Ich glaube, ich habe das von meinem Vater gekriegt. Der war ja Musiker eigentlich. Mhm. Aber nach dem Krieg gab es ja kein Papier. Und er hat immer altes Papier gesammelt, auch Packpapier. Das hat er dann gebügelt und alles so. Und schon wenn das so ein bisschen knittrig war oder so, fand ich das immer toll. Wenn du dann einfach das nass gemacht hast und ein bisschen Tinte oder was drauf, hat es so tolle Muster gegeben. Das habe ich schon als Kind immer gemacht.
Mhm.
Und Papier fasziniert mich. Und deswegen nicht nur selbst geschöpftes Papier, sondern alle Arten von Papier. auch die Bücher, die ich gemacht habe, aus handgeschöpftem Papier oder so. Dann nehme ich Brotpapier, was ich knitter und was weiß ich. Das sind dann die Seiten dazwischen, zwischen den Bildern oder so. Ich finde, Papier finde ich toll, finde ich schon immer toll. Jetzt neuestens haben wir gemacht, Charlie Papier geschöpft, jetzt als wir die Ausstellung hatten. Ja. Und dann sage ich, mach mal Blumen. Ich schicke hier meinen Enkeln aus Österreich immer Karten, alles Mögliche, nicht? Von Oma.
Ja.
Und dann musste er so kleine Karten schöpfen aus Papier und da haben wir Blumensamen reingemacht. Und dann habe ich das hingeschickt und das müssen sie erst in Wasser legen und dann können sie es im Blumentopf und so und dann guck mal, was da rauskommt. Das,
ja.
Tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch so ein Ding, kann ich dir mal mitgeben?
Ja, das ist ja schön.
Ja, irgendwie so, ne?
Ja, ja.
Oder Lampen, da hinten ist so ein Fisch aus Papier, das ist allerdings aus Reispapier, also die Skulpturen aus Reispapier. Und Charlie baut mir denn ja immer Lampen dafür und auch die Lampe da hinten, die hat lauter Löcher und nachts ist es denn so, dann strahlt sie so, weißt du?
Ist das Reispapier auch?
Das ist Reispapier.
Mhm. Also, was verstehe ich unter Reispapier?
Das ist auch so ein japanisches Papier und das wird wahrscheinlich aus der Reispflanze oder so, das ist ja nicht aus dem Reiskorn, aus der Pflanze gewonnen und so, das ist so ein ganz feines, aber auch ziemlich strapazierfähiges Papier. Mhm. Ich habe aber auch, das habe ich jetzt hier nicht zu stehen, ich habe aber auch Papier aus Korea mitgebracht, wo die früher ihre Wände und eure Fußböden, das ist ein Papier, was getränkt ist mit irgendeinem Lack oder mit irgendwelchen, damit das haltbar ist.
Mhm.
Und so, wie Wachs sieht das aus?
Ja.
Und das Papier habe ich auch, da habe ich dann so lang, das habe ich bei dir auch mal ausgestellt. So lange Bilder und dann japanische oder koreanische Schriftzeichen drauf und so. Und das habe ich zum Teil, das ist ein bisschen gelblich, das Papier. Mhm. Das haben die und heutzutage, wir waren in so einem Badehaus oder so und da gab das immer noch diese Wände und Fußböden aus diesem Papier. Ne?
Ja.
Da rennt so richtig so rüber, das gibt es ja gar nicht.
Ja, das hört sich unglaublich das ist an. Toll. Also ist es so bearbeitet, die Oberschicht, dass, dass man Wasser abweisen
kann. Das waren Wände und Fußböden und so. Ne? Mhm. Ja, jetzt haben die das auch alles anders, aber wir waren da in so einem Kaiserpalast oder was weiß ich. Und es gibt es auch zu kaufen da alles. Also wir haben da ganz viel gekauft. Das ist auch ein Papier für meine Tuschmalerei.
Ja.
Der ist jetzt ein bisschen, den musst du eigentlich immer nass machen, ne?
Mhm.
Dann sitzt du so am Tisch ganz gerade, so. Und dann hast du ja, ich habe ja die ganzen Utensilien dran, die ganzen Tuschpinsel und Tusche und alles Mögliche, Stempel. Da muss man so ganz gerade sitzen. Wir waren da in so einer Kunstschule da und da habe ich das mitgemacht. Dieses, da ich aber vorher schon hier immer so ein bisschen gemacht habe, waren diese jungen Mädchen immer, die Kunststudenten, immer ganz begeistert, haben mich dann immer mit so Süßigkeiten, so klebriges Zeug gefüttert. Das ist so ganz gerade und dann hast du ganz locker den Pinsel. Das ist eine tolle Sache. Das ist wie Meditation, nicht?
Ja, und diese Fasern beim Pinsel, sind die auch aus
Das ist unterschiedlich.
Aus Papierfaser
oder das so? Ist, nein, das ist ein Tierboss, entweder Schweine oder was weiß ich. Nicht? Das glaube ich, das ist unterschiedlich, ja.
Ja.
Nee.
Also die Zuhörer haben jetzt natürlich gar keine Vorstellung von diesem Pinsel. Was ist das Besondere an diesem Pinsel?
Das ist jetzt, mit diesen Pinseln haben wir in Korea da gezeichnet. Die muss man eigentlich immer nass machen, die großen. Ich habe eigentlich
ich muss mal sagen, das sind so Riesenpinsel.
Ja,
das sind,
aber die gehören eigentlich, jetzt hängen die lange trocken. Die musst du eigentlich immer, also wenn du einen Pinsel aufhängst, du kannst ja auch mit grüner Seife und mit allem, damit der in Form bleibt.
Mhm.
Dieser Pinsel ist jetzt, so darf er nicht aussehen. Der sieht ja ganz breit und buschig aus, als wenn du damit das Kuchenblech einbuttern willst.
Mhm.
Das darf nicht sein, das muss eigentlich ganz klar. Aber du fäst den Pinsel, wenn der jetzt so ganz spitz ist, dann wird er ja in diese, das muss ich dir mal zeigen. Du weißt ja nichts durch, merk das schon. Du kannst das alles
noch. Ja, ich kenne mich da noch gar nicht so aus, aber ich lerne, dir.
Ich mache im Moment ja sowas nicht, das ist ja schon lange her. Aber das sind jetzt ein Teil meiner Tuschen und dann gehört dieses Ding dazu. Ich will jetzt nicht alles runternehmen und Bastmatten, hier gehören die Pinsel rein. Das sind Unterlagen zum Malen, diese Dinge. Wenn du jetzt japanische Malereien hast und so, dann hast du so eine Filzmatte darunter. Sowas. Und dann legst du dein Papier darauf. Das habe ich ja meinetwegen Reispapier. Und das sind zum Beispiel, das ist ein ein kleines Wassernapf muss man anheben, das ist ganz schwer.
Oh ja, Stein, das ist ne? richtig schwer. Ja.
Mhm. Und da machst du Wasser rein und dann hast du einen Pinsel, habe ich jetzt die kleinen Pinsel hier. Ja, das sind die, die ich meistens gebrauche, die japanischen Pinsel. Guck mal. Und dann hast du diesen Stein, hier ist das Wasser
mhm.
und das ist so ein Reibestein, das ist die Tusche.
Mhm.
Damit reibst du das hier so. Und dann nimmst du den Pinsel, diesen hier, der ist ja noch gut in Form,
mhm.
und hier rein und dann fängst du an zu malen und zu zeichnen.
Ah,
man
ja.
drückt dann den Pinsel so auf,
ja.
wenn du so Blätter machst, so, und dann mhm. ziehst du das so weg. Man kann das auch quer machen,
mhm.
wenn du zum Beispiel so Bambusstäbe und so, mhm. ich habe jetzt kein Bild hier.
Ja.
Aber das ist eine ganz tolle Sache. Und dann muss ja. man ganz ruhig da sitzen und ich habe ganz viel... Ja, früher gemacht, auch Karten ja, und ja. alles sowas.
Hast du dir das selbst beigebracht
ja.
oder bist du da nee, irgendwie ich in die das Lehre selber. Gegangen?
Nee, ich habe, nee. Hab, nee.
Na.
Also alles, was ich mache, ich habe natürlich auch Kurse besucht,
mhm.
VHS und Privatunterricht mhm. und so. Aber wenn ich bei diesen Künstlern immer war, die waren mit mir gar nicht zufrieden, die fanden mich nicht gut,
mhm.
dann habe ich gesagt, Aquarelle, wollte ich ein riesiges Bild malen. Die Marsch.
Mm.
Vorne so ein bisschen Wasser mit diesem Schilf, was schon gelb ist. Und hinten ist die, was so Kühe ohne Beine, so ungefähr.
Ja, ja.
So was hatte ich im Kopf und das konnte ich nicht.
Mm.
Und dann sagt er zu mir, also du willst einfach immer zu viel. Sei doch zufrieden, was du jetzt gemacht hast. Ja, aber ich wollte, dass das so. Dann nimmt er so einen Pinsel, taucht ihn in knallblaue Farbe, geht damit so übers Bild und sagt, der Himmel reißt auf. Wie schön, sage ich. Dann können Sie es auch gleich mal signieren.
Ja.
Das wollte ich nicht.
Hattest du künstlerische Vorbilder?
Eigentlich nicht richtig. Also das heißt, wahrgenommen habe ich den ersten, den ich richtig wahrgenommen hatte. Das Buch hat meine Schwester mir geschenkt. Das war ein Buch von Van Gogh. Und das fand ich ganz total toll. Aber dann die Künstler, die ich dann gut fand, als ich 15, 16 war, war Paul Klee, Feininger und naja, Van Gogh auch oder und die habe ich verehrt und ich habe jeden Schnörkel, alles was romantisch ist, habe ich als junges Mädchen nicht gut gefunden. Jugendstil war mir verhasst, obwohl wir jetzt so Schränke haben. Ne?
Mhm.
Und ja, also eigentlich immer ganz klare Linien. Eher mehr, sag ich mal, modern, so schlechthin.
Ja.
Und jetzt, wenn ich so Radierung mache, da war mein Vorbild entweder Heinrich Vogler und Francesco Goya. Den habe ich so, den Goya, den fand ich so gut.
Mhm.
Der hat ja nur Licht und Schatten und Schwarz-Weiß und so. Das ja. finde ich schon faszinierend. Ne?
Ja. Aber es ist ja dann doch ein Wandel so.
Ja.
Du hast ja einen Wandel vollzogen. Wenn
ja.
du vorher das Schnörkelige und
ja.
so nicht mochtest,
ja.
ist es, wann hat sich das geändert? Also kannst du dich daran erinnern?
Ah, ja. Eigentlich ist das gekommen, also ich mochte gerne schwarz-weiß und meinetwegen eine rote Mohnblume in der Ecke.
Mhm.
Das hat mir alles gereicht. Und dann kam Charlie ja,
ach
der
so.
Restaurator.
Ja.
Und der
ah.
auch Bauernmalerei gemacht hat.
Ja.
Oder Vergolder und so
ja.
und alte
ja.
Rahmen. Und,
ja.
Ja, wir hatten das erste Haus, was wir hatten, war ganz modern, aber auch schon Antiquitäten drin. Und da in meinem Bauernhof halt, da habe ich dieses Haus natürlich ausgesucht, das kleine rote. Und ja, und das ist jetzt volle Antiquitäten und du kennst es ja nicht.
Ja,
das ist
ja.
jetzt sehr romantisch. Aber ich bin nicht so, wenn ich das nicht hätte, würde ich gerne in einer Fabrik wohnen mit einer Stahltreppe, Eisentreppe
ja.
und ganz klare Linien. Das finde ich auch toll. Ich bin nicht nur so vertrödelt hier.
Mhm.
Ich finde auch die andere Seite gut, nicht?
Ja, ja.
Aber jetzt lebe ich hier. So.
Ja,
und
ja.
so ist es.
Man hat hier auch das Gefühl, dass du das bist, ne?
Also, ja, aber naja, ich finde das auch, weil wer alles baut und macht, das ist natürlich schade.
Ja,
nicht?
Ja.
Das ist wie mit meinen Büchern. Ich schreibe die Geschichten, er macht ja manchmal das Papier. Und die Einbände sind auch meine Ideen und er muss es machen. Und der kann alles.
Das
habe ich Glück gehabt.
Also ihr ergänzt euch gut.
Ja,
ja.
Das ist schön.
Und wie kamst du zum Radieren?
Und dann bin ich nach langer Zeit irgendwie bei einem gelandet in Glückstadt. Und da habe ich einen Radierkurs gemacht. Und der hat immer zu mir gesagt, du brauchst nicht jetzt nach Hamburg gehen und studier nicht. Ich war da ja schon 40.
Mhm.
Setz dich hin und zeichne nur. Mhm. Und das hat übrigens Horst Janssen auch immer gesagt. Mhm. Man muss nur gucken.
Ja.
So, dann habe ich eine Zitrone genommen und ein Stück Holz und habe geguckt und habe immer gezeichnet. Also, ja, du musst nur gucken. Du musst einfach nur gucken. Und so kam ich dann zur Radierung irgendwie. Das war ich ja fasziniert, verbissen. Dann haben die mich, 10 Frauen waren dann da auf diesem Radierkurs. Alle haben erzählt, was sie im Urlaub gemacht haben. Und ich fand es schrecklich und dann habe ich mich in der Schule einschließen lassen, immer dienstags, damit ich alleine in Ruhe radieren kann. Mhm. Und dann haben die mich mal vergessen da. Mhm. Da war immer Sport und um 10 war ich immer noch da und kam nicht raus.
Oh.
Und dann war ich im zweiten Stock und schrie aus dem Fenster.
Ja.
Wissen wir alle. Nee, und da habe ich mir alles gekauft. Nach dem zweiten Radierkurs habe ich mir alles gekauft.
Ja.
Und habe im Hauswirtschaftsraum stand eine Radierpresse und Säure alles und dann habe ich immer radiert.
Und du radierst ja heute auch noch,
ja.
Ne?
Mhm. Und dann kam die erste Ausstellung. Charlie hatte einen Freund, der war Antiquitätenhändler und sie hatte eine kleine Galerie in Sees der Mühe, in der Schule, in der Alten. Und da hatte ich mal eine Radierung geschenkt und da sagt sie, wir machen mit denen eine Ausstellung.
Mhm.
Und da sag ich, nee, das kann ich nicht. Hab sofort Migräne gekriegt.
Ja.
Naja, die hat dann das alles gemacht. Charlie Rahmen, alte Rahmen und kleine Federzeichnung, Radierung und so. Und ich war nach, ach so, und dann kommen die von der Presse und fragen denn, was ich denn mit meinen Radierungen aussagen will.
Ja.
Und das fand ich so blöd. Weißt du, da waren kleine Scheunen drauf und so ein, dieser Göpel oder wie das hieß, aus Sees der Mühe. Alles sowas, weißt du, so kleine Sachen, das fand ich nett, so, so Nebensächlichkeiten, eigentlich nur unwichtige Dinge. Und da wusste ich gar nicht, was ich sagen wollte. Was sage ich damit aus? Ich sage, ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil wir gerade neu bauen und das nervt alles und 3 Kinder und das ganze Getier und Charlie war immer weg und ich musste mit den Handwerkern so ein Theater. Und dann habe ich immer gesessen in so einer kleinen Ecke und radiert. Mir ging's mir immer
also
gut.
War das so ein Ausgleich für dich?
Ja, ich fand das toll. Und radieren habe ich nur endlich das gefunden, was ich gut fand.
Mhm.
Und na jedenfalls diese Ausstellung, ich war nach 8 Tagen ausverkauft.
Mhm.
Die hat die Preise gemacht und so. Und dann kamen immer Leute an, die gesagt haben, also du musst mal bei mir ausstellen. Das war dann in St. Peter und Tönning. Und dann war eine Galeristin von Föhr. Ja, und dann bin ich, da habe ich gedacht, gut, eigentlich wollte ich, habe Drogistin gelernt.
Ja.
Und dann hatte ich auch von Douglas, da sollte ich dann anfangen. Oh, da hätte ich mich dann ja so wie die aussehen, weißt du, da hätte ich mich dann wieder so durchstylen müssen und lila Lidschatten und so. Da hätte ich überhaupt keine Lust.
Mhm.
Also ich war in Hamburg in der Drogerie und ganz nobler Laden.
Ja.
Und wir sind da auch schick rumgerannt, aber nicht so, das war überhaupt nicht mein Ding.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, nö, das mache ich jetzt nicht. Und das lief gut. Dann landete ich auf Föhr, da war ich 20 Jahre.
Ja.
Und dann war ich auf Usedom. Ich war die erste Kunstausstellung in Arlberg und Usedom, den Kunstmarkt, den haben wir mitgemacht.
Ja.
Wir haben die Künstler aus Polen eingekauft oder was weiß ich, Musiker waren das ja. Ja, und das lief dann ganz toll. Und in Barm steht ja diese Radierwerkstatt auf der Schlossinsel. Charlie, das Ding, der restauriert, das kleine Ding. Und, aber das war mir alles zu viel. Ich hatte also das und das und so und deswegen war ich im Pinneberger Kulturverein, weil ich da saß dann. Ne?
Mhm.
Ganz am Anfang war das. Ja, und jetzt ist es ja ruhiger geworden. Jetzt bin ich alle 2 Jahre in Frankreich, zwischendurch auch mal. Dives wie mehr, Buchmessen durch diese Künstlerbücher. Ach, das ist so eine lange Geschichte, du kannst jetzt das rausschneiden. Also mein erstes Buch, ich erzähle ja viel,
merkt man
schon. Ne? Und das erste Buch vom kleinen roten Haus, als wir dieses Haus gekauft haben, Charlie wollte ja einen großen Bauernhof haben, Gott sei Dank, da habe ich dieses Haus ausgesucht, ne?
Ja.
Weil ich nicht Schafe und Ziegen haben wollte. Und er sitzt im Atelier, was in der Redaktion.
Wie seid ihr an das Haus gekommen? Zufällig entdeckt?
Nee,
oder?
Ich meine, Charlie wollte einen Bauernhof haben, irgendwo in der Marsch. Wir hatten ja ein neues Haus in Glückstadt am Deich. Das wurde immer teurer, weil da so viel Macken dran waren. Und die Firma ist pleite gegangen, die Baufirma, mussten wir es alleine durchziehen. Und da haben wir gesagt, nee, das war zu teuer. Und dann wollten wir irgendwas anderes suchen und haben damals nichts gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich suche ein Haus. Mein Nachbar war Makler, der sagt, in Kiebitzreihe ist eine kleine Karte, die ist leer. Dann bin ich hierher gegangen, im Januar, Februar war das. Und das war ganz schlimm, das war weiß, das Haus, die ganz rissig, die Wände grün, das Dach war schief zerrupft und die kleinen Steilfenster waren kaputt. Und, und ringsherum Betonplatten und lauter Lebensbäume. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und das roch ganz muffig und denke ich, um Gottes Willen, überall knarrte das und es war ganz schrecklich. Alle alten Balken, die wir freigelegt haben, die 500 Jahre alten Eichenbalken, waren alle verkleidet mit Styropor und so. Ja, also es war grausam.
Ja.
So, und da habe ich gedacht, oh Gott. Und dann waren ganz viele Betonhühnerställe hier hinten. Alles voll. Und dann denke ich, nee. Also das war irgendwie komisch. Und da bin ich aber wieder hingefahren. Das war so traurig, das Haus. Da habe ich gedacht, oh, jetzt wird das ja abgerissen. Und dann guckt ja alles an. Also das Haus guckte mir hinterher mit diesen blinden Fenstern. Und ich saß in meinem Cabrio und immer geguckt, oh, das war so traurig. Bin ich wieder hingefahren und auf einmal gucke ich, das hatte ich vorher gar nicht gesehen, alles voller Schneeglöckchen, diese gefüllten Dinge.
Ja.
Zwischen dem ganzen Mist.
Ach, sind es die gleichen Schneeglöckchen, die du jetzt immer noch hier hast?
Ja, das sind diese gefüllten Dinge. Ja. So eine gefüllten Dinge.
Ja.
Alles voll.
Ja.
Und da denke ich, das habe ich auch in dem ersten Buch geschrieben, und die Schneeglöckchen haben mir alle zugenickt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, oha, jetzt musst du es kaufen.
Ja, ja.
Und habe es gekauft, viel zu teuer bezahlt. Und dann haben wir hier gehaust, also wie die Zigeuner. Mhm. Im Haus konntest du nicht wohnen.
Mhm.
Hier draußen waren Zelte, wo wir hatten Segeltuchsäcke und so, ganz viele Antiquitäten.
Ja.
Das war alles hin. Und hinten drin war nichts. Als erstes haben wir eine Badewanne eingebaut.
Mhm.
Und da lag ich dann drin. Ich habe immer einen hellblauen Jogginganzug angehabt, wenn ich einkaufen ging.
Mhm.
Und einen dunkelblauen, wenn ich im Garten gewühlt. Naja, und diese Hühnerställe, die blöden Dinger, konnten wir nicht abreißen, weil der vor uns, die haben ganz tiefe Betonsockel in die Erde gehabt.
Ja.
Und wir hätten mehr sprengen müssen. Und Charlie hat dann gebaut. Hier vorne, das kriegt ein Spitzdach.
Mhm.
So, richtig ein schönes Dach. Mit Grasdach.
Mhm.
Und dann kleiner Anbau hier, auch Grasdach. Da kann man
also das Grasdach hier auf den Häusern ist jetzt also praktisch auch schon fast 30 Jahre, oder?
Wir haben das gleich damals, 84 haben wir das gekauft.
Ja, und seitdem ist das Grasdach.
Ja. Und genau, und Carport, wir haben alles mit Grasdächern.
Ja.
Und, und da wachsen dann Kräuter drauf. Vor allen Dingen Schnittlauch, aber auch Thymian, alles sowas. Ne?
Ja.
Und und jetzt haben wir das ja auch auf dem Dach. Oben von auf dem First von dem Reetdach. Da wollte ich immer Iris drauf haben. Und die lachen mich immer aus, alle, was ich immer will. Die spinnt ja nicht. Und dann habe ich aber, das gibt es in der Normandie, wachsen Iris auf den Häusern oben.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, und Gras geht auch nicht, das Klima ist hier nicht richtig. Und dann sage ich, auf Island sind alle Häuser aus Gras, alle nicht. Oder da oben auf den Färöer und so gibt es diese Grashäuser.
Ja.
Da ist es bestimmt kälter als hier. So, habe ich den nicht abgenommen. Dann haben wir jetzt einen Dachdecker, so einen Reetdachdecker gefunden, junge Leute. Er sieht aus wie so ein Wikinger. Dem habe ich das erzählt, was ich da möchte, blühend und so. Ja, sagt er. Charlie hat dann die Krallmatten alles besorgt, er weiß ja wie. Und dann sind die da hochgeklettert und dann freuen die sich. Die kommen ab und an und gucken und sagen, dürfen wir das auch woanders? Ich sage, ja, dürfen sie auch. Das ist niedlich doch, ne?
Ja.
Ja, und Heidekraut fand ich blöd. Naja, und dann hat Charlie ja ein Pavillon, das Teehaus hinten gebaut. Und das ist auch ganz niedlich. Da wollen wir jetzt so mit Antiquitäten und auch Bilder sind da drin. Und vorne der kleine Pavillon. Also, und dann haben wir Weinkeller unter der Erde. Also hier ist alles Mögliche. Ne?
Ja, also heute ist es ein schnuckeliges oder schon seit vielen Jahren
oder die
eigentlich.
Klostermauer. Aber wir sind ja auch, glaube ich, in Schleswig-Holstein-Magazin, NDR, Pro7. Die haben hier alle gedreht, ne?
Ja.
Avenzo sucht das Superhaus, rief mich einer an. Ich sage, heißen Sie Herr Avenzo oder so? Nein, kennen Sie die Sendung nicht? Nö, wann läuft die denn? Ja, mittags um 12:30. Ich sage, ja, also Mittag um 12:30. Entweder koche ich Mittag oder ich sitze im Atelier. Da gucke ich nicht fern, nicht?
Ja.
Und der wollte unbedingt hier filmen.
Ja.
Und sie sucht ein Landhaus. Ich sage, wir wohnen im Stall. Das ist kein Landhaus.
Im Stall.
Ja, sie wollten donnerstags kommen. Sie hatten in Bremen zu tun. Sag Donnerstag. Also entweder kommen Sie jetzt Sonntag oder gar nicht. Dann ist mein Mann da. Hier kamen die an und waren das ganz, ganz toll. Ist auch ganz niedlich geworden. Und NDR war öfter hier. Kennst du die Filme? Nee, soll ich die dir mal, kann ich dir mal geben?
Ja, NDR, was haben die hier gemacht? Was haben die gefilmt?
Also Schleswig-Holstein-Magazin, ja, Haus und die Künstlerin. Mhm. Die Künstlerin in dem kleinen roten Haus kam die hier an. Das war ein ganz, ganz süßer Film, kann ich dir mal geben. Und dann natürlich auch mein Atelier, das war damals noch kleiner, das ging nur bis hier, so ganz klein. Und der Kameramann war gefühlte 2 Meter und der stieß immer alles um.
Ja.
Und da habe ich schon vorgestellt, das erste Buch, das kleine rote Haus findet Freunde, das habe ich ja für Charlie dann geschrieben, das erste. Und das hatte ich dann teilweise vorgelesen. Ja, und dann saßen die in der Diele und haben natürlich auch gezeigt, alles Mögliche. Und dann habe ich im Gästeklo haben wir eine kleine Spieluhr als Klorolle.
Ja.
Und das, also ich war so begeistert. Die haben mir so ein blaues Licht, du weißt ja, wie das so geht, blaues Licht von außen gesetzt. Mhm. Das schien hier rein. Und dann war das so ganz mystisch hier drin.
Mhm.
Und dann hatten wir zum Schluss die Spieluhr in dem Gästeklo an und so. Es hat so 2 Melodien.
Ja.
Und das war der Ausgang. Das war ganz entzückend. Ne?
Ja, ja.
Und die fingen um 12, kamen die, wollten um 2 Schluss machen. Mhm. 2 Stunden waren eingeplant. Die gingen um 12,
ja,
weil die mussten noch nach Kiel das Material abliefern. Mhm. Und
also die kamen um 12 und gingen wann?
Nachts um 12.
Ach so, nachts um 12. Oh.
Und ich habe dann natürlich abends um 8 habe ich ein Essen gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, Ochsenschwanzragout, glaube ich.
Mhm.
Und ich habe so ein altes Geschirr, so ein Jugendstilgeschirr, die blaue Olga.
Ja.
Und dann altes Linnen auf dem Tisch, alle Ketten so, nicht? Und im Brat, im unserem Kamin oben in der Röhre waren der Bratäpfel drin und ein Hingelegt. Ja,
kein Wunder, dass sie nicht weggehen wollten.
Nee, aber wir waren seitdem mit denen auch ein bisschen befreundet. Die haben dann nochmal im Januar gedreht. Und zwar hatten sie einen Film Heiße Suppen oder so ähnlich. Und dann habe ich dieses Buch vorgestellt, Wrukenzeit. Wruken sind Steckrüben. Was ich auf Steckrüben Papyrus gedruckt habe. Radierung, das Rezept.
Ja.
Das hatten die vorgestellt. Und dann habe ich auch das Gericht gekocht, diese Steckrüben da. Ne?
Ja.
Und dann haben sie so einen kleinen Film gedreht. Das war auch ganz niedlich. Und die waren auch privat dann öfter hier. Ne?
Ja.
Ich fand das dann ja gut.
Ja.
Und die schreiben mir jetzt noch immer. Ne? Und meistens ja im Ausland oder so, ne?
Ja. Du machst hier ja auch regelmäßig Lesungen, ne? Oder,
ja, also das im
oder,
Moment...
Oder Führungen
ja,
auch.
Im Moment mache ich nicht mehr so viel, weil wir haben ja immer das ganze Haus leer geräumt.
Mhm.
Und irgendwann hat Charlie gesagt, ich räume das Sofa nicht raus, nicht die alten Betten. Und jetzt ist ja erstmal Corona dazwischen gekommen und es wird ja alles ruhiger. Meine ganzen Galerien gibt es nicht mehr, also meine waren das ja nicht, nicht meine Galeristin. Und ehrlich gesagt mache ich nur noch das, was mir Spaß macht.
Mhm.
Also wir schöpfen dann Papier mal, wir radieren mal. Viele, also so, ich habe hier immer fast 30 Radierkinder hier gehabt und auch 5 oder 6 laufen. Die habe ich 10 Jahre hier gehabt, ne?
Ja.
Mit Radier- und Zeichenunterricht. Zum Schluss habe ich mit der einen Kekse gebacken, wenn die fragen, ob ich auch Kekse backen kann, habe ich mit der auch Kekse gebacken. Also die haben ganz viel, mit denen habe ich auch noch Kontakt. Aber sonst ist es hier ziemlich ruhig geworden. Also was liegt daran, ich bin ja mit dem Internet nicht so vertraut. Und dieses Ganze, früher habe ich angerufen in der Redaktion, bin hingegangen, auch mal mit dem Sekt und so. Und die Zeitung, höre ich ja immer drin, auf dem Titel überall und was weiß ich. Und die Zeiten sind vorbei. Das geht jetzt alles so. Und ich denke manchmal, dass mich gar keiner kennt. Wundere mich immer, wenn aber Leute hier ankommen aus Hamburg, die einen dann doch irgendwo kennen, ne?
Ja.
Aber ich denke immer, ach.
Doch, ich denke, man kennt dich schon noch, schon allein durch das Rote Haus.
Ja.
Dieser Begriff einfach, ne? Oder, und es waren ja auch im Laufe der letzten Jahre viele Menschen hier bei dir. Also,
ja, das war, also.
Das ist wirklich so beeindruckend hier, wenn man hier ist.
Ja, aber
ist,
als
das,
früher zum Beispiel, wenn wir hier Ausstellungen hatten, kamen 100 Leute, die kamen ja gar nicht rein.
Ja.
Die waren dann draußen irgendwo, aus Holland, aus Berlin ja viele.
Mhm.
Aber das kommt, weil ich eben auch auf Hör war. Oder ich wurde vertreten von Forum Bookart, Stefan Batkowiak. Der hat mal ein Buch von mir, wollte er sehen. Das war so eine Weihnachtsgeschichte, auch auf handgeschöpftem Papier und so. Naja. Und so ein zerflattertes, weißt du, meine Bücher sind, denen muss man das ansehen, dass sie selbst gemacht sind, das zerflatterte Ding. Und eine Freundin von mir sagte immer aus Hamburg, eine, Susi, du musst mal zu dem hingehen. Nee. Da hat die mich da angemeldet, da musste ich hin, das war im Sommer. Ich hatte so ein Leinenkostüm an, das Buch unterm Arm. Und als ich aus dem Auto stieg, war das, als wenn es geregnet hätte. Ich war klitschenass. Mhm. Ich wollte da nicht rein. Weil der hat ganz bekannte Künstler, ganz tolle, was weiß ich, von der ganzen Welt.
Und ja.
Ich mochte da nicht reingehen. Ja. Jetzt habe ich mein Buch da hingelegt und habe immer gesagt, also eigentlich sollte das so sein. Und ich wollte das eigentlich so, ja, das müsste so, nicht?
Mhm.
Und dann sagt er, es ist doch gut. Ich habe noch eins, das ist besser. Das habe ich dann drucken lassen oder so. Mhm. Nein, sagt er. Das ist so gut, sagt er, wie das ist, sagt er.
Mhm.
Und ich bin alle 2 Jahre in der Normandie,
mhm.
die auf so eine Buchkunstausstellung erst, das heißt jetzt Art Libris. Und da sind so auch Buchkünstler aus aller Welt. Das ist eine in einer alten Markthalle aus dem 15. Jahrhundert. Und unwahrscheinlich interessant, da ich überhaupt kein Französisch spreche.
Mhm.
Ich habe jetzt ein paar Kurse gemacht, aber das, was ich da gelernt habe, kannst du da nicht am Stand.
Mhm.
Aber trotzdem, das geht aber ein bisschen auf Deutsch, Englisch, ja, und dies. Wir liegen uns in den Armen und lachen und alles ist gut.
Ja.
Ganz tolle Künstler kennengelernt und die finden mich so gut. Und da mache ich immer mit, wenn da irgendwas ist und so. Jetzt letztes Jahr war auch was, war ich ja nicht da, aber ich habe dann so ein langes Liporello, so ein Märchending da geschickt.
Ja, ja.
Die kommen mich hier besuchen auch, mhm, und die leider da. Und dann kaufen sie ab und an. Die Mediathek kauft dann Sachen von mir auf und so. Mhm. Es ist total süß. Ne?
Ja.
Da bleiben wir dann, fahren von da aus Künstler besuchen, auch in der Bretagne und so.
Mhm.
Ja, machen so und treffen uns mit Künstlern. Aus Paris kommen dann welche und die kaum Englisch sprechen und wir unterhalten uns dann auf Deutsch, Englisch, 2 Worte Französisch und dann haben die immer, weißt du, das kannst du ja mit dem Handy alles so machen, mhm, ne? Ich weiß,
mhm.
Und dann übersetzen die das und mhm, da kommt aber ganz was anderes manchmal raus.
Ja.
Und dafür haben wir unser Ei übrigens gekauft für die Ausstellung in, mhm, Frankreich. Ne?
Mhm. Gibt es ein aktuelles Projekt?
Also ganz aktuell bin ich seit Oktober, seit dem 3. Oktober habe ich eine Ausstellung in der kleinen Kirche auf Hallig-Hooge,
mhm,
eine Johanneskirche. Und zwar habe ich da schon mal ein paar Bilder hingehängt vor ein paar Jahren, nur so, weil eine Freundin ist da auf der Insel und in der Zwischenzeit kennen wir die da alle, es ist ja nicht viel, ist wie Familientreff, wenn, ja, ich da hinkomme. Und jetzt haben die gefragt, die Kirche ist restauriert, ob ich nicht da ausstellen will. Mhm. Jetzt war aber Corona. Trotz Corona fahre ich da hin, mhm, und habe in diesem kleinen Gemeindezimmer da in dieser uralten Kirche auf der Warft, speziell habe ich auch von Hallig-Hooge auch Radierung und alles dafür extra gemacht. Und dann ganz süß alte Rahmen und so ganz niedlich gemacht. Und jetzt kommen wir da hin, da durfte ja keiner hin. Dann sind 2 vom Rettungsdienst da irgendwie, mhm, oder Rettungsdienst nicht, wie heißt das? Ist egal.
Mhm.
Die betreuen, wenn einer krank ist, dann, ja, Gesundheitsstation oder wie, mhm, das da heißt, ist ja egal. Die beiden waren da, die Kindergärtnerin, Pastoren, dann der neue Pastor und dann noch so ein Gehilfe, die Bürgermeisterin.
Die waren zur Vernissage.
Die sind dann da, die, ja, sind dann da,
mhm,
und jeder bringt was mit. Eine, mhm, sagt, ich habe noch ein Prosecco gefunden,
ja,
die andere hat Pesto-Käse selber gemacht,
ja, oh,
die andere den. Die Pastorin hat den ganzen Morgen Krabben gepult,
weil, oh Gott,
Charlie und ich so gerne Krabben essen.
Oh,
ich habe eine kleine, ja, Geschichte gelesen.
Ja.
Wir saßen an diesem Tisch mit Abstand, mhm, natürlich.
Mhm.
Es war so niedlich.
Ja.
Es war so niedlich.
Ich glaube, wir machen heute erstmal Schluss.
Du kannst mir helfen,
wir sprechen.
Du Arme, du tust mir leid.
Wir haben so viel über dich erfahren. Und über deinen Werdegang und so weiter. Und ja, ich danke dir erstmal für dieses wirklich wunderbare, ja, Gespräch.
Ja, war schön
und
mit dir.
Und ja.
Jetzt dann, trinken wir einen Kaffee.
Genau.
Okay.
Gut, also
ja,
dann
gespannt,
bis zum nächsten Mal.
Okay.
Und tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss, Leni.